Bald sind wir in dieser Stadt. Ich glaube, wir alle fühlen uns gleich im Kampf. Ich weiß nicht, wenn ich auf eure Zeugnisse heute Morgen höre, dann verstehen wir alle, dass wir in diesem Kampf sind. Aber wie jemand sagte schon heute Morgen, noch sind wir hier. Egal, was der Teufel probiert hat die letzte Zeit, noch hat er uns nicht bekommen. Ist das nicht Grund, dankbar zu sein? Ist das nicht Grund, sich zu freuen? Noch sind wir hier. Noch hat kein Plan, den der Teufel hatte, funktioniert. Noch hat keine Falle es geschafft, unsere Seele zu bekommen. Und vielleicht haben wir hier eine Wunde und da ein Aua und da ein geistlich gesehen ein aufgeschlagenes Knie. Aber noch haben wir unser weißes Kleid. Und, Geschwister, nicht so weit in der Zukunft wird der Kampf vorbei sein. Und dann wird sich alles gelohnt haben. Wisst ihr, manchmal, wenn du vor einem Maulwurfshügel stehst, so nah, dann scheint auch ein Maulwurfshügel groß zu sein. Ganz besonders, wenn du vor dem Maulwurfshügel liegst. Kennt ihr das, wenn man platt auf der Nase liegt und einfach mutlos und dann scheint es, der geht bis zum Himmel hoch. Aber Geschwister, ich bin dankbar für die Kraft Gottes, die uns auf die Beine hebt und durchträgt. Und ich möchte sagen, dieses Jahr war ein schweres Jahr für die ganze Gemeinde. Für uns hier, für jeden Einzelnen, aber für alle. Der Teufel hat alles versucht. Der Teufel hat die Welt da draußen auf einen Kopf gestellt. Wenn es je Chaos gab, heute ist es. Wie lange schon? Wir können nicht mal eine normale Versammlung machen. Keiner von uns kann zur Camp-Meeting fahren. Sagt mir nicht, dass das einfach so, ja, ist nichts. Das ist ein schweres Jahr. Für alle von uns. Finanzielle Sorgen. Brüder sind in Kurzarbeit. Das Geld reicht nicht. Sagt nicht, dass das nicht leicht ist. Aber bei allem, was der Teufel probiert hat, sind wir immer noch hier. Und die Gemeinde lebt. Und die Gemeinde ist siegreich. Und die Gemeinde geht voran. Und Geschwister, in diesem freue ich mich heute Morgen. Der Teufel hat viel getan dieses Jahr. Und ich weiß, es ist, manchmal denke ich, wir sollten feuriger sein, wir sollten mutiger sein. Das stimmt. Und manchmal denke ich aber doch, ist es nicht ein Wunder, was der Herr getan hat bei all dem Chaos? Ist es nicht ein Wunder, dass wir noch hier sind? Und manchmal sind es kleine Sachen, aber die vielen kleinen Sachen, da ist der Teufel auch drin. Oder nicht, Bruder, versteckt da die Schlüssel. Wollten wir zu einem fahren, zu Besuch, einen Bruder, der uns eingeladen, schreibt er mir die Adresse, fällt mein Handy in den Fluss rein, ist tot, ich kann es nicht finden. Lauter so kleine Sachen passieren. Aber Geschwister, eins sage ich euch, wir sind hier. Und das ist wunderbar. Ich habe heute Morgen eine Bürde auf dem Herzen zu predigen. Und lass mich sagen, am liebsten predige ich über wahre Erlösung, über Feuer in der Seele, über, und ich bin dankbar, dass die Botschaft von letztem Sonntag nicht so schnell in Vergessenheit geraten ist, über die Form und über das Wehen des Heiligen Geistes und all diese Dinge. Und das heute Morgen wird doch etwas anders sein. Das wird nicht unbedingt eine normale Predigt sein, aber ich möchte etwas tun, ich möchte zu den Verheirateten sprechen. Und ich weiß, ich habe das noch nie getan, ich bin noch nicht lang verheiratet, aber ich glaube, dass das vom Herrn ist, weil... Manche schauen, manche tuschen. Lass mich sagen, ich werde so etwas überhaupt nicht oft predigen. Und doch ist es manchmal sehr, sehr nötig. Und ich glaube, heute Morgen möchte ich einfach nur, dass ihr mir zuhört. Wir werden vielleicht nicht mal unbedingt Schriftstellen aus der Bibel lesen. Ich habe auch nicht wirklich organisierte Notizen. Ich habe einfach ein paar Gedanken auf dem Herzen. Und wenn man in die Welt um uns schaut, wie viele Ehen kaputt sind, heute noch eine Familie zu finden, ist ein Wunder. Geschwister, eine normale Familie ist ein Wunder. Wisst ihr, dass fast jede zweite Ehe mittlerweile nicht funktioniert? Und dann eine normale Familie zu sehen, ist das nicht Grund, Gott zu danken? Bruder Alfred, wir kennen das nicht, den Schmerz, dass dein Partner fremdgegangen ist. Es ist so normal geworden in der Welt. Wir kennen es nicht, Zank und Streit in der Familie. Und doch ist das so normal in der Welt. Geschwister, dass wir hier sind, intakte Familie. Wenn ihr einkaufen, Robert Wilmer mit so vielen Kindern, ich kann mir vorstellen, du bist der Welt ein Schauspiel, wenn ihr noch mit der Familie einkaufen geht. Das findest du heute nicht mehr. Eine normale Familie mit größeren Kindern, mit kleineren Kindern und mit zwei Eltern, die sich lieb haben. So, so selten. Und Geschwister, Wisst ihr, wo der Hauptangriff des Teufels ist? Ist auf die Familie. Und ich sage euch, warum. Ich sage euch, warum. Gott geht es darum, der Gemeinde Schaden zuzufügen. Das ist das Ziel. Der Gott möchte, dass der Teufel möchte die Gemeinde runterbringen, okay? Ja. Gott sei Dank nicht Gott. Der Teufel möchte die Gemeinde kaputt machen. Aber die Gemeinde ist die Braut Christi. Und dieses Verhältnis von Gott und seiner Gemeinde, das physische Bild auf Erden, ist die Ehe. Und wenn er das Bild einer normalen Ehe kaputt macht, dann hat er das Bild der Gemeinde in den Augen der Menschen kaputt gemacht. Ich sage euch, was das Problem ist in der christlichen Welt. Ja? So eine gibt's und so eine Gemeinde und dann in einer Stadt 20 Gemeinden. Ist das normal? Ist es normal, dass Christen nicht auskommen? In den Augen der meisten Christen ist das schon normal geworden. Ja, wir denken halt alle anders. Wir haben halt alle eine andere Vision. Ich sage euch, das ist nicht normal. Und dieses Bild ist in den Augen der Menschen, in ihren geistlichen Augen normal geworden, weil der Teufel es geschafft hat, die Familie kaputt zu machen. Und es heute normal ist. Naja, wir probieren es halt zusammen. Und wenn es nicht geht, dann haben wir so eine offene Beziehung. Und da ist so eine Dreiecksbeziehung. Noch jemand. Ich sage euch ganz kürzlich, in den USA, einer der größten christlichen Universitäten, ist ein Skandal gewesen. Der Direktor wurde gefeuert, weil sie eine Dreiecksbeziehung hatten. Das sollten ja eigentlich noch die Strengen sein, die Gläubigen, wo an der Bibel festhalten. Und dann kam es auf, dass verheimlicht wurde, dass da war noch eine dritte Person im Spiel und Unmoral und alles. Ich sage euch, furchtbares Chaos. Und wenn es je eine Zeit gab, wisst ihr, wenn es je eine Zeit gab, wo ich stolz durch die Stadt gehe mit meiner Frau, dass die Welt sieht, es gibt noch Heiligkeit in der Ehe. Es gibt, und ich sage euch was, jede Ehe wird angegriffen vom Teufel. Jede. Das Thema von meiner Predigt heute Morgen ist ganz einfach, Missverständnisse in der Ehe. Missverständnisse in der Ehe. Ich möchte beginnen, indem ich, und das wissen wir eigentlich alle, lass mich das so sagen. Wenn du erlöst bist, Bruder, Schwester, deine Frau ist erlöst, viele Sachen kann der Teufel gar nicht mehr schaffen. Der Teufel kann, wenn beide Gott lieben, was soll er schon versuchen mit Sünde? Was soll er schon versuchen mit Eifersucht? Was soll er? Der Teufel kann nicht viel machen. Aber wisst ihr was? In jeder Ehe kommt Missverständnisse. Und wenn wir damit nicht richtig umgehen, dann kriegt der Teufel einen Eingang. Und das ist etwas, das Bruder Ray mir und meiner Frau gesagt hat, vor unserer Trauung. Er hat gesagt, jede Ehe wird Missverständnisse haben. Nun, wir haben so mir angeschaut, ich weiß nicht, wie meine Frau gedacht hat. Ich habe nur gedacht, naja, in der Theorie schon, werden wir mal schauen. Ich kann mir schlecht vorstellen, dass wir große Missverständnisse haben. Ich kann mir vorstellen, dass den meisten jungen Paaren geht so ähnlich. So, wir wahrscheinlich nicht. Nun, das Leben ist noch vor uns. Früher oder später werden sie kommen. Und ich glaube, indem man so spricht und hier und wieder hört von dem einen und dem anderen und jede Ehe geht durch Krisen. Wisst ihr, was die Nummer eins für eine Ehekrise ist in der Gemeinde? Wo beide erlöst sind? Es gibt Fälle, und lass mich das sagen, es gibt Fälle, wo ein Partner Gott nicht dient. Und das ist was anderes. Da kann man nichts dafür. Das ist was anderes. Aber ich rede heute von einer normalen, gesunden Ehe, wie sie die Bibel hat. Das Einzige, was der Teufel da... Der Teufel hat nur ein Werkzeug, deine Ehe anzugreifen, wenn beide erlöst sind. Und das ist Missverständnisse. Wisst ihr, dass Brüder und Schwestern doch sehr anders sind? Wer von euch ist schon mal auf diesen Gedanken gekommen, dass die nicht gleich sind? Nun, genau daher kommen die Missverständnisse. Und ich möchte nochmal zurückgreifen und euch etwas erklären. Im Leben gehen wir durch sehr viel Veränderung. Ich denke in einem Sinn, die erste Veränderung, die wir im Leben durchgehen, ist, wenn ein Kind ein Jugendlicher wird und anfängt, erwachsen zu werden und es kommen neue Versuchungen und manchmal versteht ein Jugendlicher die Welt nicht mehr ganz und er ist nicht wirklich erwachsen und doch ist er auch kein richtiges Kind mehr. Und das ist eine sehr schwere Phase, wo viele nicht schaffen. Schaut in andere Gemeinden. Wie viele junge Leute findest du noch, die überhaupt in der Gemeinde sind? Eine Veränderung. Jugend ist eine Veränderung. Aber das Leben geht dann weiter. Irgendwann ist man aus der Jugend raus, man ist mehr oder weniger erwachsen und dann kommt die Zeit, wo man auf eigenen Füßen stehen muss, wo man nicht mehr bei den Eltern ist. Und das ist eine Veränderung. Plötzlich hast du Verantwortung. plötzlich merkst du, das Leben ist doch nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen und Spielen. Da gibt es finanzielle Sorgen und da gibt's gewisse Dinge. Ja? Dann kann man nicht mehr plötzlich so viel Zeit für sich haben wie Veränderung. Dann geht das Leben weiter, irgendwann kommt man in die Midlife-Crisis, wo man schon älter wird und plötzlich kommen Menschen die gleichen Versuchungen und Kämpfe wie in der Jugend. Und manche denken, was ist los mit mir? Was? Viele schaffen das nicht mehr. Wisst ihr, wie viele da abfallen? Veränderung. Manche schaffen es durch die Midlife-Crisis hindurch und dann kommt wieder eine Veränderung. Und es geht schon dem Lebensende zu. Man schaut schon mehr zurück als nach vorne. Und man merkt schon gewisse Gebrechen und da funktioniert es nicht mehr so gut. Und da, und man denkt, was habe ich in meinem Leben? Das Leben ist voller Veränderung. Und Veränderungen sind immer schwer. Immer schwer. Wir als Gemeinde sind dieses Jahr durch Veränderung gegangen. Das ist schwer gewesen für uns. Wir sind alle, ich bin stolz, wie Gott uns durchgeholfen hat. Aber Veränderung. Und ich möchte euch sagen, in der Ehe gibt es genauso Veränderung. Wenn du denkst, es wird immer so sein, ja, immer so wie am Anfang, total auf dem Holzweg. Und ich möchte euch sagen, welchen Fehler manche machen, schon relativ früh. Und sogar jemand, der nicht hier ist, nicht bei der Gemeinde, hat mit mir einmal etwas angeschaut und gesagt, das macht mir Sorgen. Ich erkläre euch, wie das bei dieser Person war. Ja? Wenn Gott zwei Menschen zusammenführt und sie sind verliebt und alles ist so Friede, Freude, Eierkuchen und viele Menschen denken, das ist Liebe. Ja? Ich sage, das ist in einem Sinn Welpenliebe. Das, was wir, als wir geheiratet haben, und so, ich habe gedacht, ja, Gott hat uns ein wunderbares Geschenk gegeben, dass die Liebe, ist das nicht schön? Das ist Welpenliebe, ja? Wenn man aneinander denkt und man sieht keine Schwächen, ja? Man hat so eine dicke rosa Brille an. Alles herrlich, alles schön und gut. Und das ist, was die Welt oft unter Liebe versteht. Ja, dieses überströmende Gefühl, wenn man an den anderen denkt, ist das so schön, ist das so schön. Und irgendwann kennt man einander besser. Und die erste Welle von diesem, sag ich mal, Blindheit geht vorbei. Manche von euch, ich sag euch, was Welpenliebe ist. Welpenliebe ist gottgegebene Blindheit für kurze Zeit. Plötzlich kennt man sich schon besser und man gewöhnt sich. Und plötzlich gehen Leuten die Augen, der hat aber doch ein paar Schwächen, aber doch sind da ein paar. Ich möchte sagen, in den Augen vieler Menschen der Welt. Sie denken dann, hört her, Geschwister. Sie denken dann, das ist doch nicht der richtige Partner. Der ist doch nicht der richtige. Ich muss zum Nächsten gehen. Und sie brechen ihr Herz da ab. Und ich möchte euch sagen, wo wahre Liebe eigentlich anfängt. Alles davor, dieses rosarote Brille, Schmetterling im Bauchgefühl, ist Welpenliebe. Wirkliche Liebe fängt an, wenn Schwierigkeiten kommen, ja. Wenn du sowas von eins bist, nicht auf Gefühle. Ganz einfach. Ich möchte ganz einfach, nicht auf Gefühle. Gefühle sind schön und gut und vielleicht auch auf jeden Fall von Gott gegeben. Und doch ist das alleine nur so, so oberflächlich. Und ich möchte euch sagen, manche sind besorgt über ihre Ehe. Das ist, ja, ist es nicht mehr so ganz wie am Anfang. Wir haben uns schon aneinander gewöhnt. Ich möchte dir was sagen. Nur Erlösung ist jeden Morgen neu. Deine Frau ist nicht jeden Morgen neu. Und sie wird auch älter. Dein Mann ist nicht jeden Morgen neu. Er wird auch. Und irgendwann gewöhnt man sich. Und das ist normal. Aber das, was ich an der Gemeinde Gottes so sehr schätze, ist, dass wir nicht diese oberflächliche Liebe der Welt haben, wo es dann, ja, wir sind drüber hinweg. Ich erzähle euch was. Da war einmal jemand aus Irland zu Besuch. Wir waren ganz frisch verheiratet. Und sie hat uns immer wieder angeschaut und so neidisch und gesagt, ich wünschte, ich wäre da. Ich sage euch heute Morgen was. Bin ich froh, dass ich nicht mehr auf der Hochzeitsreise bin. Ich bin froh, dass wir uns schon viel besser kennen, durch vieles hindurch sind, dass wir weit über die Zeit hinaus sind, wo wir einander imponieren wollen. Manche von euch, was sagt er da? Das gibt's. Glaubt mir, das gibt's. Leute finden zueinander und Gott für uns ist wunderbar. Und dann ganz am Anfang, das ist noch so, wahre Liebe geht viel, viel weiter als das. Und diese Veränderung ist etwas, womit Menschen nicht klarkommen. Und sie denken, irgendetwas stimmt nicht. Ich möchte noch was anderes sagen. An einer Beziehung muss immer gearbeitet werden. Glaubt ihr das? Immer. Du musst immer dran arbeiten, immer dran feilen. Nur so wird, ich kann heute Morgen zur Ehre Gottes sagen, Wir sind heute Morgen, wie lange verheiratet? Ich weiß nicht, bin ich so gut mit Zahlen. Auf jeden Fall schon einige Tage. Wir sind heute Morgen glücklicher zusammen als kein anderer Tag vorher. Aber das ist nicht einfach nur so, sondern du musst dran arbeiten. Ja. Wisst ihr was, Bradford? Schlechter wird jede Beziehung von alleine. Wenn du willst, dass schlechter wird, musst du gar nichts machen. Aber wenn du dran bleibst am Arbeiten, dann kann es wirklich besser und besser und besser. Und ich sage noch etwas, und ich möchte nicht lustig sein. Mir ist das ernst. Es ist nicht normal, wenn wir Gemeinde Gottes sind und keine Gemeinde Gottes Ehen haben. Ist nicht normal. Ist nicht normal, dass Eltern zu Hause diskutieren und die Kinder hören das. Denken, was ist die Gemeinde Gottes? Ist nicht normal. Wir werden sowas nicht haben. Wir werden sowas nicht dulden. Und ich sage euch, schaut rum in der religiösen Welt. Wie gibt's das? Wir haben einmal eine Gemeinde besucht, da, ich weiß nicht, wo das war, in Bludenz und so. Und sie haben uns eingeladen und so. Und dann hat aber jemand erzählt, ich kann da nicht mehr hin. Schau mal, der Prediger war zu spät an dieser Versammlung. Und wisst ihr warum? Weil sie die ganze Fahrt zur Versammlung gestritten haben. Und deshalb waren sie zu spät. Und dann hinkommen, hinter dem Pult stehen und groß predigen, sage ich, so billig. Was sind unsere Zeugnisse wert, wenn wir nicht eine heilige Ehe haben, eine Liebe, wo die Kinder nicht nur Diskussionen hören, sondern wo die Kinder hören, wie die Eltern zusammen beten. Wo die Kinder hören, wie die Eltern zusammen Gemeinde Gottes leben. Was ist unser Gottesdienst wert? Und ich sage, ich schätze so sehr jedes Zeugnis heute Morgen. Ich bin gespeist worden, alle. Ich mache das nicht runter, aber ich sage nur, unser Leben muss stimmen. Unser Leben muss stimmen, Geschwister. Und ich habe nicht mal besonderen Anlass und ich habe auch keinen im Hinterkopf. Das ist nicht Gemeinde Gottes predigen. Sagen, Herr, dem werde ich zeigen. Wir predigen einfach, was der Herr uns gibt. Und wenn irgendwas da drin ist, wo du für dich annehmen kannst und sagst, Gott sei Dank, das kam vom Herrn. So, ich möchte sprechen über Missverständnisse in der Ehe. Wisst ihr? Ein Unterschied zwischen Brüdern und Schwestern, das sind die sogenannten Emotionen. Wer war das? Schwester Lea hat heute Morgen ihr Zeugnis gesagt. Er hat gesagt, ihr Männer versteht das nicht ganz, aber wenn eine Frau Sieg hat über ihre Emotionen, das ist schon was, das ist schon ein großes. Ich möchte sagen, ich glaube das schon. Das ist etwas, was ich lernen musste zu verstehen. Als ich geheiratet habe, habe ich gedacht, ja, ich liebe den Herrn und ich habe eine Vision von der Gemeinde, aber manchmal musst du einfach lernen, manchmal bist du dumm. Ich habe manchmal gedacht, wie dumm ich doch bin. Wie dumm. Man muss lernen. Wir sind so. Ich gebe euch ein praktisches Beispiel, okay? Kennt ihr das, wenn jemand ein bisschen durch eine schwere Zeit geht und dann fragst du, was ist mit dir? Ah, ist nix. Ist nix, ja? Wenn der Mann durch eine schwere Zeit geht und die Frau fragt ihn ganz besorgt, was bewegt dich? Wenn er sagt, ist nix, dann ist das Beste, ist nix. Lass ihn in Ruhe. Der kommt damit zurecht schon. Der will einfach seine Ruhe haben. Umgekehrt, wenn die Frau sagt, weißt du, ist nix. Wenn du sie in Ruhe lässt, sie erwartet das Gegenteil. Sie erwartet, dass du nachhakst. Nein, sag mal, was ist? Was ist da? Wenn ich sage, ist nix, dann meine ich, ist nix. Lass mich einfach in Ruhe. Ich brauche einfach Ruhe. Ich habe Kopfschmerzen. Wenn deine Frau sagt, ist nix, Robert, ich weiß nicht. Lieber lass nicht gleich beim ersten Mal in Ruhe, sonst wird sie denken, der interessiert sich nicht wirklich. Und wir Brüder könnten sagen, zu Recht, sie hat doch gesagt, ist nix. Wir sind einfach anders. Manche von euch Schwestern nicken, ihr kennt das aus Erfahrung, oder nicht? Wir sind so, so anders. Ich möchte noch was anderes erzählen. Das kommt nicht von mir, das ist auch nicht biblisch begründet. Aber jemand hat mal erzählt, und ich glaube, da ist ein ganzer Funken Wahrheit drin. Das hat mit dem nichts zu tun, okay? Jemand hat mal gesagt, das Gehirn eines Mannes ist auf bestimmte Weise aufgebaut, ja? Das hat so Schubladen, da eine. Kennst du das, Bruder? Ja, das Bodo Schäfer, ich weiß nicht, wer das war. Auf jeden Fall hat er gesagt, da ist ein Kästchen, das ist halt Finanzen und Arbeit. Dann ist ein anderes Kästchen das Familie. Dann ist ein anderes Kästchen, das ist das Auto. Und der Mann aber so strukturiert im Gehirn mit Schach. Und dann hat er noch einen Kasten und das ist einfach das Nix-Kästchen. Und das ist das Lieblingskästchen von dem Mann. Einfach mal nix tun. Wisst ihr, meine Frau hat mir kürzlich gesagt, du hörst mir einfach nie zu. Das stimmt gar nicht. Ich habe einfach auch so nix. Wenn all die... Das finde ich übel, Schwester. Wenn die Sorgen des Lebens vorbei sind, der Tag geht zu Ende. Ja? Ich habe die Arbeit getan, ich habe die Gemeindearbeit getan, ich habe meine Andacht getan. Manchmal sitze ich einfach abends auf dem Sofa und mach was und das ist nix. Das kann eine Schwester nicht verstehen. Eine Schwester macht nie nix. Das sind immer Gedanken am Fliegen und am Rasen und mir geht's auch nicht schlecht, wenn ich nix mache. Das heißt nicht, dass man besorgt ist. Man macht einfach nix. Ich sitze einfach da auf dem Sofa, schaue dieses große Fenster auf den Berg und mache eine meiner Hobbys und die heißt nix. Nicht lang, ja, so 15 Minuten am Abend. Aber das ist so. Und das Problem ist nicht, dass ich nicht zuhöre. Ich gehe einer vollen Beschäftigung nach, die ist nichts. Und eins muss ich aber lernen. Eine Frau kann anders sein. Da ist alles so vernetzt und verknüpft. Manchmal wundere ich mich, dass alles irgendwo eine Verbindung hat, wo ich nie drauf kommen würde. Dieser Mann hat gesagt, das Gehirn einer Frau ist so. Da gibt es einen Punkt und dann ist das vernetzt und vernetzt. Wenn du irgendwas anfängst, du kannst sagen, eine Biene ist da am Fen und sie kann bis überall Biene machen, Honig, ich muss Essen machen, die Butterbrote mit Honig belegen. Die kann alles verbinden mit allem. Und das habe ich auch irgendwann lernen müssen zu verstehen. Wir sind sowas von verschieden. Und wisst ihr, wo Missverständnisse immer herkommen, wenn Menschen nicht gleich sind? Da kommen Missverständnisse her. Und ich sage euch noch was. Und ich möchte nicht, dass ihr schockiert seid. Aber ich glaube das. Ich glaube nicht an Nichtstreiten. Und jetzt schockiere ich euch, okay? Ich meine nicht Streiten im fleischlichen Sinne, aber ich meine Meinungsverschiedenheiten. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, wir denken immer gleich, sage ich, glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt keine Ehe. Manche von euch schauen mich an und sagen, ich habe meinen Verstand nicht verloren. Es gibt keine Ehe, wo sie immer eine Gesinnung sind. Ich rede nicht über geistliche Dinge, ich rede allgemein über das alltägliche Leben. Wo fahren wir hin, Lidl oder Aldi? Ja, wir denken immer gleich. Ich glaube, das gibt's nicht. Wenn Leute sagen, das ist bei ihrer Erfahrung, sie sind nicht ehrlich. Einer von beiden ist nicht ehrlich. Meinungsverschiedenheiten sind normal. Wisst ihr, wie es in der Welt losgeht? Da geht's so los. Und in der Gemeinde Gottes gehen wir einfach anders damit um. Aber das ist normal. Das ist kein Grund zu... Und ich sage euch noch was anderes. Und das glaube ich von ganzem Herzen. Man sagt immer, Choleriker sind stur. Ja? Die Sturen, die gehen mit dem Kopf durch die Wand. Ja? Man hat immer gesagt, die Anselm-Familie ist so eine. Mein Vater war schon immer ein Durchgänger, der war stur. Ja, ich soll anscheinend stur sein. Ja, ich glaube schon, da ist auch Wahrheit drin. Aber ich sage euch was, jeder Charakter ist auf seine Art stur. Als wir das Thema hatten über das perfekte Team und die verschiedenen Arten, ja, da hieß immer stur, stur, stur sind die. Ich sage euch was, jeder ist stur. Der friedlichste Phlegmatiker ist auf seine Art schrecklich stur. Und der lustigste Sanguiniker ist auf seine Art schrecklich stur. So, wenn alle Charaktertypen stur sind und zwei Menschen heiraten, was sind sie beide? Stur. Auf die eine oder andere Art. Und das ist auch gut so. Wir sollten nicht so ein Lappen sein. Ich sage euch was, Brüder. Wenn ich einen Mann finde, der überhaupt keine Sturheit in sich hat, sage ich, irgendwas ist verkehrt. Du musst ein gewisses Rückgrat haben und sagst, ich mache einfach. Ich gehe durch. Nicht eine fleischliche Sturheit, aber eine gute Sturheit. Nun, kommt es zu einer verschiedenen Meinung in der Familie, dann hat jeder von beiden das Recht, ein bisschen auf seiner Meinung zu bleiben. Ich denke so. Schön ist, dass wir anders damit umgehen. Wir erheben in der Gemeinde Gottes niemals die Stimme aufeinander. Was wir auch niemals machen, ist, kennt ihr diese Schweigebehandlung? Kennt ihr das aus der Welt? Wisst ihr, wie ich das hasse? Wenn ich höre, das kommt in der Gemeinde Gottes vor, wisst ihr, wie mein Kragen hier platzen würde? Schweigebehandlung. Kennt ihr Ehepaare? Die haben eine Meinungsverschiedenheit, das reibt so. Und der eine sagt, streiten tun wir nicht, ich werde ihn einfach mit Schweigen kurieren. Morgen kommen Sie jetzt zum Tisch zusammen. Dankeschön. Kein Reden, nichts. Ich möchte sagen, was für eine Schande, wenn wir das in der Gemeinde Gottes haben. Wisst ihr, ich sage euch was, wenn zwei Menschen Erlösung haben, jede Meinungsverschiedenheit kommt irgendwie immer richtig raus. Und ich sage euch noch was anderes. Wir haben schon immer gelehrt, dass der Mann das Haupt der Familie ist. Das ist nicht Hate Speech, aber wenn es irgendwas ist, wisst ihr, wer in der Familie das letzte Wort hat? Das sind die Brüder. Nicht, dass die Stimme der Frau überhaupt nicht zählt, aber so hat es Gott eingesetzt. Und es ist vielleicht altmodisch heutzutage, aber das ist, wie es funktioniert und das ist, wie es in der Bibel eingeplant ist. Nun, ich möchte weitergehen und ich möchte sagen etwas über... Okay, lass mich das so sagen, wir kennen alle den Vers, ich möchte nicht viel, viel länger sein, aber wir kennen alle den Vers, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn du eine gute Ehe haben willst, wirst du, wen du lieben musst, du musst dich selbst lieben. ihr sagt, was? Das kam mir so ein bisschen neu, aber ich glaube, es gibt eine gewisse Form von Selbstliebe, die nicht fleischlich ist. Was ich damit meine ist, sich selbst akzeptieren, wie du bist. Gott hat mich so geschaffen, das bin ich einfach. Ich will nicht jemand anders sein. Weißt du, dass der Vers, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ist genauso ein Aufruf zur Selbstliebe. Es heißt, liebe ihn wie dich selbst. Das heißt, wenn ich mich selbst mehr liebe, kann ich ihn auch noch mehr lieben. Macht das ein bisschen Sinn? Ihr sagt, was meint er damit? Ich sage euch was. Es gibt viele Männer, die sind nicht zufrieden, wie sie sind. Die sind nicht zufrieden mit ihrem Charakter, die sind nicht zufrieden, dass das. Sie sind mit sich selbst in einem Konflikt. Und deshalb können sie ihre Frau nicht lieben. Deshalb klappt es da nicht. Ich sage euch, die Ursache für so viele Eheprobleme ist genau da. Ich bin einfach froh, wie Gott mich gemacht hat. Manche von den Schwächen, die da drin sind, die musst du einfach akzeptieren und sagen, ich bin froh, ich zu sein. Wenn du denkst, ich würde am liebsten jemand anders sein, ich würde am liebsten so sein wie der und so sein wie der, dann brauchst du ein bisschen mehr von diesem. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und ich sage euch noch was anderes. Wir glauben daran, dass wir im Geistlichen unsere Erfahrung frisch halten. Wisst ihr das? Das Gleiche trifft auf die Ehe zu. Du musst deine Ehe immer frisch halten. Immer neu halten, immer lebendig halten. Ehe braucht Arbeit. Und ich sage euch, was ich damit meine. Kennt ihr das? Denkt mal zurück, ihr, die ihr verheiratet seid, am Anfang eures gemeinsamen Lebens. Wie viel habt ihr da übereinander gesprochen und erzählt? Oder geht es keinem von euch so? Ich weiß nicht, wie es mit euch Eltern ist, die in der Sowjetunion geheiratet haben. War es früher auch so, dass man am Anfang einfach stundenlang erzählen konnte übereinander und das. Wisst ihr, dass es gibt Familien, die sind so beschäftigt in den Sorgen der Zeit, dass die Eltern nicht mehr miteinander richtig reden. Ich meine persönlich, nicht nur wie war das Essen, wie war die Arbeit, wir müssen hier noch was machen, da müssen wir was tun, wir müssen einkaufen, uns fehlen die Nudeln. Ich rede nicht von dieser Art von Reden. Ich rede von persönlichen Gesprächen. Ich möchte, dass ihr, die ihr verheiratet seid, mal nachdenkt. Braucht mir nicht die Rechenschaft geben, aber ich möchte mal, dass ihr nachdenkt. Wann habt ihr zuletzt zu zweit richtig persönlich gesprochen? Wisst ihr, dass manche Ehepaare, die leben sich auseinander? In einem Haus und doch auseinandergelebt. Glaubt mir, das gibt's. Und ich sage euch noch was anderes, das gibt's hier. Ich werde nichts mehr dazu sagen. Aber das ist ein Phänomen, das gibt's auch hier. Man hat sich so sehr gewöhnt. Wir leben nur noch im gleichen Haus. Oh, wir sind Gemeinde Gottes, wir streiten nicht. Pff, das ist Babylon. Wir sind weit drüber. Ich sage euch etwas. Eheleute sollten nicht nur zusammen leben, sondern Eheleute sollten sich lieb haben. Wann hast du zuletzt deinem Mann oder deiner Frau so richtig in die Augen geschaut? Ich sage euch was. Manchmal hast du ein Problem, das dich beschäftigt. Und wisst ihr, was alleine schon das Problem manchmal beheben könnte? Einander in die Augen schauen. Wenn Gott euch zusammengeführt hat und ihr einander liebt, manchmal brauchst du nicht mal diskutieren. Wisst ihr, was ihr dir verheiratet? Schaut einander mal in die Augen. Ich meine, im Leben. Schaut einander so richtig in die Augen. Wisst ihr was? Ich sage euch noch was anderes. Wir in der Gemeinde Gottes, wir erlauben kein Dating unter jungen Leuten. Ist draußen. Unsere jungen Leute, wir sind von so viel Sünde und von Schmutz bewahrt, weil wir eine klare Trennung haben. Das sind die Brüder, das sind die Schwestern. Aber ich sage euch was, wir glauben nicht, überhaupt nicht an Dating. Es gibt Ehepaare, die sind schon 20 Jahre verheiratet und haben die letzten 15 Jahre nicht einmal Dating miteinander gehabt. Ich sage euch was, das ist nicht normal. Ich sage euch, Eheleute brauchen Zeit füreinander. Stell ich es Amen? Jemand hebt die Hand. Ehepaare brauchen Zeit füreinander. Manchmal müsst ihr die Kinder Kinder sein lassen, müsst euren großen Kindern sagen, ihr macht das Geschirr, Mama und Papa gehen jetzt mal alleine weg. Wisst ihr was? Eure Kinder werden mehr von euch haben, wenn ihr danach zurückkommt. Wisst ihr, wie wie gesund und heil. Manche von euch lachen, Bräugen.
Ihr lebt zu zweit und so, ihr kennt das vielleicht noch nicht so, die Kinder sind aus dem Haus. Aber das ist ein reeller Kampf. Und manche Ehepaare, die leben sich wirklich auseinander.
Und ich möchte nicht zu viel in diese Richtung gehen. Aber das ist mir, ich sage euch noch eine letzte Sache. Und ich hätte noch, lass mich das sagen, ich könnte noch viel, viel dazu sagen. Aber ich möchte nicht eure Zeit missbrauchen. Es gibt drei Dinge, die dürft ihr niemals in eurer Ehe zulassen. Und ich nenne sie euch einfach nur ganz kurz. Eines davon ist Egoismus. An sich selbst denken. Das zweite ist Misstrauen. Und das dritte ist Jammern. Manchmal denken, was haben diese drei Sachen zu tun miteinander? Ich sage euch eins, Geschwister, wenn man so hört von Ehen, die kaputt gegangen sind in der Vergangenheit, fast immer war eines dieser drei Dinge die Ursache. Einer hat an sich selbst gedacht, jemand anders hat Misstrauen zugelassen zwischen dem Partner. Wisst ihr, wie Gift, Misstrauen ist ein Gift. Wenn Gott uns zusammen, ich habe keine Geheimnisse vor meiner Frau, ich vertraue, nur weil ich sehe, sie hat mit Bruder Ray irgendwas geschrieben, nicht, dass sie, vielleicht sagt sie was über mich, das gibt es nicht in der Gemeinde Gottes. Misstrauen ist Gift. Und es gibt noch ein anderes Gift und das ist Jammern. Und es gibt Jammermänner, die sind noch viel schlimmer als Jammerfrauen. Habt ihr mal Jammermänner getroffen? Oh, das ist so schwer, mein Rücken tut so weh. Ich sage euch eins. Wenn ich die Top 5 Punkte nennen müsste, die ich auf der Welt hasse, dann wäre Nummer 1 der Teufel. Nummer 2 irgendwo wäre schon Verkehrsstau. Oh, ich habe so wenig genug. Irgendwo in diesen Punkten wäre ein jammernder Mann. Die Bibel sagt, die Frau ist das schwächere Gefäß. Wir Männer sollten Rücksicht haben auf unsere Frau. Und die Frau darf manchmal schwach sein, weil die Bibel nennt das so. Aber wisst ihr, was nicht sein darf? Dass der Mann Schwäche zeigt. Weil was gibt schwach und schwach zusammen? Furchtbar schwach. Ich weiß nicht, wie man das anders sagen soll. Aber stellt euch vor, eine schwache Frau und dann ist der Mann obendrauf auch noch. Ihr Männer solltet die sein, wenn eure Frau am Boden ist, die stehen. Und wenn die Krise kommt und wenn die Kinder krank sind, wehe, wenn der Mann die Nase fallen lässt und vor dem Maul läuft, sagt, mein Mount Everest vor mir, ein Mount Everest. Frau, hilf mir da durch. Ich sage euch nicht in der Gemeinde Gottes. Ich möchte nicht länger eure Zeit nehmen, Geschwister. Aber ich hoffe, dass wir sind in Wiederherstellung. Unsere Familien werden wiederhergestellt, unsere Versammlungen werden wiederhergestellt, unser Andersleben wird wiederhergestellt und unsere Ehen müssen wiederhergestellt werden. Und ich vertraue, dass Gott uns dabei helfen wird. Ich denke nicht, dass wir ein passendes Lied haben, zu dieser Botschaft zu singen. Ich möchte aber euch etwas sagen. Ich möchte, dass ihr Ehepaare nach Hause geht und euch mal wieder so richtig tief in die Augen schaut. Möge Gott euch segnen.